Herzliches Grüß Gott auch von mir. Bevor ich jetzt aber mit der Predigt anfange, Walter, du hast doch vorher auch die Frau gesehen. Du hast doch vorher auch die Frau gesehen, die tät mir schon aufgefallen.
Ja, oh. Ich muss mal zeigen.
Hey, du hast einen Zettel.
So?
Ja.
Oder?
Ja, ja, ja.
Ich bin Profi, wenn ich den Trick mache, gar nichts. Ich werde wieder schlau.
Soll ich es nochmal sagen?
Nee, ich fange an, oder? Also, wie bitte? Du bist verheiratet von Christ? Das kannst du doch nicht so sagen. Das kannst du höchstens denken. Amen.
So? Kann man das denken? Darf man das denken? Und wenn man es doch denkt? Wir gehen mal zur Geschichte von David und Bathseba. Ist jetzt ziemlich viel zum Lesen, aber da müssen wir durch. Im folgenden Frühjahr um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels vom Neuen in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und Frau des Hethiters Uriah. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten, ich bin schwanger geworden. Da sandte er einen Boten zu Joab mit dem Befehl, schick mir den Hethiter Uriah heran, und Joab schickte ihn zu David. Als Uriah kam, erkundigte sich David, ob es Joab gut gehe und den Kriegsleuten gut gehe und ob die Kampfhandlungen erfolgreich verliefen. Dann sagte er zu ihm, geh jetzt nach Hause und ruh dich aus. Als Uriah den Palast verließ, wurde ein königliches Ehrengeschenk hinter ihm hergetragen. Doch Uriah ging nicht in sein Haus, sondern übernachtete mit den anderen Dienern seines Herrn am Tor des Königspalastes. Als David gemeldet wurde, Uriah ist nicht nach Hause gegangen, fragte er ihn, warum gehst du nicht nach Hause? Du hast doch einen langen Weg hinter dir. Uriah antwortete, die Männer Israels und Judas stehen im Feld und auch die Bundeslade hat nur ein Zeltdach über sich. Mein Befehlshaber Joab und seine Offiziere lagern auf dem bloßen Boden. Und da soll ich nach Hause gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? So gewiss du lebst, das werde ich nicht tun. David sagte, bleib noch einen Tag hier, morgen lasse ich dich gehen. Uriah blieb den Tag in Jerusalem, am nächsten Tag lud David ihn an seine Tafel. Er machte ihn betrunken, aber wieder ging Uriah am Abend nicht nach Hause, sondern legte sich bei den anderen Dienern seines Herrn schlafen. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Daran stand, stellt Uriah in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen wird und den Tod findet. Joab wusste, wo die Gegner ihre tapfersten Kämpfer hatten. Als nun die Israeliten die Stadt weiter belagerten, stellte er Uriah genau an diese Stelle. Einmal machten dort die Belagerten einen Ausfall und lieferten Joab ein Gefecht, bei dem einige von Davids Leuten fielen. Auch Uriah fand dabei den Tod. Joab meldete David den Verlauf des Gefechts. Er schärfte dem Boten ein, wenn du den ganzen Hergang berichtet hast, wird der König vielleicht zornig und fragt dich, warum seid ihr beim Kampf so nahe an die Stadt herangegangen? Ihr wisst doch, dass von der Mauer heruntergeschossen wird. Habt ihr vergessen, wie es Abimelech, dem Sohn Jerubals, vor Thebez ging, als eine Frau den Mahlstein einer Handmühle von der Mauer warf, der ihn erschlug? Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerückt? Dann sollst du sagen, auch dein Diener Uriah, der Hethiter, ist ums Leben gekommen. Der Bote ging zu David und meldete ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Er berichtete, die Feinde waren stärker als wir, sie machten einen Ausfall und griffen uns auf offenem Feld an, doch wir drängten sie bis dicht an das Stadttor zurück. Da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf uns herunter, einige von deinen Leuten fielen, auch dein Diener Uriah, der Hethiter, fand dabei den Tod. David befahl dem Boten, sag Joab von mir, nimm die Sache nicht so schwer, das Schwert holt sich bald diesen, bald jenen, nur Mut, kämpfe noch entschiedener gegen die Stadt, bis sie zerstört ist, so sollst du ihm Mut machen. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann gefallen war, hielt sie für ihn die Totenklage. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast und heiratete sie. Sie gebar ihm einen Sohn, doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Ja, die Konsequenzen von Davids Handeln, da kommt einiges zusammen. Er hat im Prinzip Ehebruch gemacht. Er hat auch seine Macht missbraucht. Wenn ein König eine Frau holt, ja gut, ich meine, was soll sie dann machen, auch wenn sie verheiratet ist? Er hat versucht dann, indem er Uriah geholt hat, dass er dann mit seiner Frau zusammen ist, ein Kuckuckskind unterzuschieben. Geplanter Mord. Und bei der ganzen Aktion haben dann auch noch ein paar Unbeteiligte den Tod gefunden. Also kommt schon einiges zusammen. Was wäre denn die Alternative gewesen? Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amuels und Frau des Hethiters Uriah. Spätestens da hätte er sagen müssen, okay, da gehe ich nicht mehr weiter, das ist jetzt eine No-Go-Area, geht nicht. Und da sieht man jetzt hier seine Gedanken. Er hat jetzt quasi diesen Gedanken freien Lauf gelassen. Und in Sprüche 4,23 steht, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Eines unserer Kinder saß mal mit 3 Jahren am Tisch und hat gesagt, ich habe versucht, nicht zu denken, aber das geht ja gar nicht. Das heißt, ich habe einen gewissen Einfluss auf meine Gedanken, aber da scheint es vielleicht doch noch irgendwie so eine Komponente zu geben, dass die Gedanken auch irgendwo anders herkommen. Wenn wir da jetzt ein bisschen weiterdenken, da können ja auch einige Fragen entstehen. Woher kommen die Gedanken? Was sind das für Gedanken? Unterscheiden sich eigentlich die Gedanken von Gläubigen und Ungläubigen? Was verursachen dann diese Gedanken oder was entsteht dann daraus? Kann ich falsche Gedanken erkennen? Und wenn ich sie erkannt habe, wie gehe ich dann damit um? Also ich werde jetzt hier keine Antworten auf sämtliche Fragen liefern. Aber schau doch mal, was in der Bibel steht über die Ungläubigen. In 2. Korinther 4,4 steht: Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und noch eine Stelle aus dem Alten Testament, Psalm 10, Verse 2 bis 4. Stolz unterdrückt der Gottlose die Armen, sie werden Opfer seiner Anschläge. Er prahlt damit, dass er so habgierig ist und lästert und verflucht den Herrn. Der gottlose Mensch meint in seinem Stolz, Gott würde nicht danach fragen. Er denkt, Gott gibt es nicht. Ja, wir haben gerade die Olympiade in Frankreich. Vor ein paar Monaten habe ich mal eine Predigt gehalten, da ging es um verschiedene Reformatoren und um die Zeit, was da alles so passiert ist, wie die Gläubigen verfolgt worden sind. Über Frankreich habe ich da nichts gesagt, aber ich werde jetzt mal so ein paar Stilblüten aufführen. Viele Gläubige wurden verbrannt, wurden ermordet. Und die, die nicht ermordet wurden, die waren gewarnt und haben dann das Land verlassen. Und das waren meistens auch die etwas intelligenteren. Das sind dann auch die Hugenotten. Die Hugenotten, das ist ja aufgrund von Calvin, der seine Spuren in Frankreich hinterlassen hat, war das eine Verballhornung des Wortes von Eidgenossen, das heißt dann Hugenotten. Und die sind ja dann auch bei uns im süddeutschen Raum gelandet und haben Unterschlupf gefunden. Ein Höhepunkt der Verfolgung war, dass innerhalb von 2 Monaten 70.000 Gläubige umgebracht worden waren. Muss man sich mal vorstellen. Ursprünglich hat ja der französische Staat mit der römisch-katholischen Kirche zusammengearbeitet, aber irgendwann ist das übergeschwappt und dann war nämlich der französische Staat auf einmal auch gegen die katholische Kirche und hat dann die verfolgt. Die Priester, die mussten dann vom Glauben abschwören, öffentlich abschwören und sagen, das ist alles Quatsch, was ich bisher erzählt habe. Die mussten ihre Schriften ins Feuer werfen. Das war sogar gesetzlich verankert. In der Nationalversammlung wurde verboten, Gott anzubeten. Und dann haben sie auch noch die göttliche Zeitordnung haben sie auch noch über Bord geworfen. Die haben dann gesagt, nee, Sonntag, Ruhetag braucht man nicht, wir machen was anderes. Alle 10 Tage darf man der Lustbarkeit und Gotteslästerung widmen. Und dann hat man eine Dame aus dem Theater, hat man als Göttin der Vernunft eingesetzt, die dann von der Nationalversammlung angebetet würde. Mir scheint, dieser Geist ist in Frankreich noch ziemlich stark vorhanden, sonst hätte das, was momentan in Frankreich passiert oder passiert ist, eigentlich gar nicht so. Also das lässt sich gut erklären, würde ich sagen. Ja, aber was mache ich jetzt nun? Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, dass ich schlechten Gedanken keinen Raum geben darf. Ja? Und da geht es jetzt auch wirklich um unsere Gedanken. Es geht hier nicht um irgendwie eine Show, die ich hier abziehe oder eine fromme Maske, die ich aufhab. Das interessiert Gott ziemlich wenig. Gott sieht unsere Gedanken und er will, dass wir eine gewisse Gedankenhygiene pflegen, dass wir schauen, dass die Gedanken in die richtige Richtung gehen. Dass wir auch Gedanken von Gott bekommen. Sprüche 1,23, hört auf das, was ich euch sage, dann will ich den Geist der Weisheit über euch ausgeben und meine Gedanken mit euch teilen. Meine Gedanken, die stehen da drin. Hilft nichts, hin und wieder muss ich da reingucken. Ja, Gott hat uns ein paar Hilfestellungen gegeben. Im Alten Testament, fand ich ganz lustig, in 4. Mose 15,39 steht, gibt den Israeliten folgende Anweisung, ihr und eure Nachkommen sollt Quasten an den Saum eurer Gewänder befestigen und an jeder Quaste eine blaue Kordel anbringen. Jedes Mal, wenn ihr die Quasten seht, sagt der Herr, sollen sie euch an meine Gebote erinnern. Sie sollen euch mahnen, dass ihr nach meinen Weisungen lebt und euch nicht von euren Gedanken und euren lüsternen Augen zum Ungehorsam verleiten lasst. Dann werdet ihr ein heiliges Volk sein, ein Volk, das seinem Gott ganz gehört. Da wahrscheinlich nicht alle wissen, was ist eine Quaste, hier ist ein Bild. Weiß nicht, hat jemand eine Quaste dabei und seinem T-Shirt oder so. Ich finde es trotzdem ein schönes Bild, weil die Quaste, die hast du dann immer irgendwo vor Augen und die erinnert dich. Das ist wie wenn du immer ein Vers Gottes oder ein Gebot oder irgendetwas wirklich vor Augen hast. Also das ist einfach diese dauernde Auseinandersetzung mit Gottes Ordnungen, finde ich trotzdem gut. Wir haben im Neuen Testament andere Möglichkeiten. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltlichen Waffen, um menschliche Gedankenbeute zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir die widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Also wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir echt schwer getan. Da musste ich schon ein bisschen auseinandersetzen, um das zu verstehen. Ja? Und wenn's keine weltlichen Waffen sind, was sind es denn dann für Waffen? Geistliche Waffen, genau. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, was diese geistlichen Waffen sind. Wahrhaftigkeit, eine gottesfürchtige Lebensweise, ein Zeugnis für Jesus, Glaube, Liebe, das Wort Gottes und anhaltendes Gebet. Das heißt also, wenn wir in diesen Ordnungen wandeln, dann haben wir die Möglichkeit, diese Gedankengebäude, die ja vom Teufel kommen, zu zerstören. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Passt gut auf, was ihr denkt. Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Amen.